Hallo. Wie geht's?
Grüezi.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dorfsex, dem Podcast, in dem wir über alles sprechen, was Menschen in den verschiedensten Lebensphasen bewegt. Ich bin Stefanie, Sexualtherapeutin und Ärztin, und heute widmen wir uns einem Thema, das viele Frauen beschäftigt und oft mit vielen Fragen und Unsicherheiten verbunden ist: die Wechseljahre.
Hallo auch von mir, und allen wünsche ich noch ein gutes neues Jahr. Ich bin Nicole, Sozialpädagogin und Künstlerin, und freue mich, mit dir, Stefanie, dieses wichtige Thema heute zu besprechen. Heute kommen wir zu unserer fünften Folge oder die erste Folge in diesem Jahr. Ich mache kurz einen Rückblick. Stefanie, wir haben viel gelernt, viele Eindrücke, Rückblicke, wenn man jetzt ans alte Jahr denkt, wie wir gestartet sind. Es war wirklich nicht einfach, bis man die richtigen Mikrofone hat. Wie geht man vor? Arbeitet man mit Skript, ohne Skript? Was erzählt man, was lieber nicht? Wie schneidet man? Also es waren riesen Herausforderungen, die wahnsinnig anstrengend waren. Wie ging es dann dir?
Ja, da gebe ich dir mega recht. Allein am Anfang die technischen Hürden, die waren also wirklich herausfordernd.
Ja.
Und dann bei der letzten Folge, weil bis jetzt hast du alles geschnitten und auch sehr gut geschnitten, fand ich. Es wurde immer besser. Aber bei der letzten Folge muss ich dann auch etwas schneiden, und das hat mich wirklich an die Grenzen gebracht und habe gemerkt, was du alles leistest da.
Dankeschön. Und wie du bereits schon erwähnt hast, Wechseljahr, neues Jahr. Ich finde, passendes Thema für die erste Folge 2025. Heute geht es tief in das Thema. Es geht darum, was körperlich, emotional und gesellschaftlich so los ist in den Wechseljahren. Und vor allem, wie können Frauen diese Phase als Chance sehen? Stefanie, ich übergebe gerne dir.
Ja, danke. Also, wir beginnen wie immer mit den Basics, damit wir alle über das Gleiche reden und das alle gleich richtig verstehen. Wechseljahre, medizinisch wird es auch Klimakterium genannt. Und das sind die Phasen im Leben einer Frau, in der die Hormonproduktion in den Eierstöcken allmählich zurückgeht. Und das passiert jetzt nicht von heute auf morgen, sondern das geht peu à peu. Das heißt, die Zahl der potenziell fruchtbaren Eier in den Eierstöcken neigt sich dann langsam dem Ende. Vielleicht habt ihr auch schon mal was von Eierstockreserve gehört. Im Prinzip, wenn die Frauen geboren werden, werden sie mit all ihren Eiern, die potenzielle Babys werden können, schon geboren. Und diese reifen dann im Zyklus nach und nach zu potenziellen Eiern, die befruchtet werden können. Und beim Mann ist es ganz anders. Da werden immer wieder neue Spermien gebildet und Männer können im Prinzip ihr ganzes Leben Vater werden oder Kinder zeugen.
Du hast jetzt gerade erwähnt, dass die Männer eigentlich ja, das Leben lang Sperma produzieren können. Bei uns ist dann Schluss. Haben die keine Wechseljahre oder das andere Begriff? Oder wie kann man das jetzt benennen? Oder gibt es da überhaupt etwas?
Du hast recht, die Gesellschaft und aber auch Presse und Medizin versuchen für die Männer ähnliche Begriffe zu finden. Da gibt es zum Beispiel den Begriff Andropause, aber den finde ich eher ungünstig, weil das suggeriert immer, dass die Männer auch in so eine ja, Hormonwechselphase kommen, und das ist eben nicht ganz richtig. Ich schlage vor, wir machen für die Männer nochmal eine eigene Podcast-Folge, weil sonst wären wir dem überhaupt nicht gerecht. Und dann können wir uns ganz genau anschauen, wie verhält sich sozusagen der Mann und seine Sexualität sowie der Körper im Verlauf der Jahre und Lebensphasen. Aber lass mich zurückkommen zu den Frauen. Ich hatte eben darüber gesprochen, dass die Eier in den Eierstöcken praktisch weniger werden und irgendwann kein Eisprung mehr stattfindet. Und das führt dazu, dass auch die weiblichen Hormone zurückgehen. Das ist wie so ein Kreislauf, wo wie ein negatives Feedback gibt. Vielleicht hat der eine oder andere das schon mal gehört. Aber um es kurz zu sagen, es gibt nachher immer weniger Eisprünge und das ist nachher die Ursache, dass weniger weibliche Hormone da sind. Und übrigens am Anfang der Menopause, die man Prämenopause nennt, ist erstmal ein niedriger Progesteronspiegel dominierend. Viele denken ja, dass die Östrogene sehr tief sind, aber diese sinken erst viel später in der Postmenopause. Und dann gibt es auch ganz spezielle Symptome, die Frauen auch kennen, aber darauf kommen wir ja später nochmal zurück. Jetzt habe ich ganz schön viele Begriffe gesagt. Also Prämenopause ist im Prinzip die Zeit, bevor die Menopause ist. Das sind auch ein paar Jahre, merken die Frauen schon ein paar Symptome, haben eventuell schon unregelmäßige Zyklen, aber müssen nicht unbedingt. Und die Menopause ist im Durchschnitt mit 55 Jahren. Das kann aber ganz individuell früher oder später starten. Es gibt Frauen, die mit 40, 45 in die Menopause kommen, waren aber sicher schon vorher in der Prämenopause. Und biologisch gesehen sind die Wechseljahre der Übergang im Prinzip von der fruchtbaren Phase zur Menopause, also der letzten Regelblutung. Übrigens nennen wir die erste Regelblutung der jungen Mädchen Menarche. Und in diesem ganzen Prozess verändert sich dabei der Körper unglaublich. Im Prinzip ist das der Rückwärtsgang von der Pubertät wieder zurück, was die Hormone betrifft.
Also es klingt für mich nach einem Riesenprozess, der im weiblichen Körper stattfindet und irgendwie nie aufhört. Macht mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen oder Angst, aber du wirst sicher noch näher dazu was erläutern. Also jetzt genau, welche körperliche Veränderung erlebt man dann wirklich am häufigsten?
Genau, da hast du recht. Es passiert einiges und ich berichte euch jetzt mal oder erkläre euch jetzt ein paar häufige körperliche Veränderungen, die in der Peri-, Prä-, Postmenopause ablaufen, die eigentlich viele Frauen kennen. Manche Symptome weiß man vielleicht nicht direkt oder kann sie nicht direkt zuordnen zu den Wechseljahren. Ganz typisch ist der unregelmäßige Zyklus, also die unregelmäßige Periode. Und die Blutungen können auch mal stärker oder schwächer werden. Und manche Frauen erleben auch wirklich lange Zykluspausen, bevor die Periode dann also endgültig ausbleibt. Und das nächste Symptom, was wirklich sehr bekannt ist, sind die sogenannten Hitzewallungen, Nachtschweiß. Das ist ein ganz klassisches Symptom und das entsteht durch Schwankungen im Hormonhaushalt. Und typisch ist, dass viele Frauen das auch so zyklisch erleben. Also zyklisch heißt, wenn eigentlich wie bei der gebärfähigen Frau der Hormonspiegel wechseln würde, das geht ja wie eine Welle. Und in der Phase, wo das dann nicht mehr so regelmäßig ist und so konstant, da können dann die Hitzewallungen auftreten.
Diese Hitzewallungen, also gut, jetzt haben wir Winter, viel Schnee, würde gerade passen, dass man nicht mehr so kalt hat. Ich kenne das ganz gut noch aus meiner Schwangerschaft, diese Hitzewallung, diese ständige Wärme an, ausziehen und dann kommt diese Unzufriedenheit dazu. Ich weiß nicht, in den Wechseljahren ist die permanent oder wie tauchten die auf? Wie kann ich mir das vorstellen?
Nein, also permanent hat man das nicht und wirklich manche Frauen leiden mehr darunter und andere weniger. Und typisch sind diese Hitzewallungen für Frauen, für die meisten Frauen auf einmal in der Nacht, dass sie klatschnass aufwachen und eigentlich das Pyjama wechseln müssen. Und da kommen wir gerade zu dem nächsten Symptom der Wechseljahre. Das sind Schlafstörungen oder Durchschlafstörungen. Das beschreiben viele Frauen und verunsichert sie auch, weil sie sagen, sie konnten immer gut schlafen und auf einmal wachen sie nachts auf. Und da sind auch die Hormonschwankungen, sag ich jetzt mal, schuld dran. Und eben auch, wenn man nachts so stark schwitzt, dann wacht man meistens automatisch auf. Und das ist auch ein Grund dafür.
Du hast jetzt die bekannten Punkte genannt. Ich denke, es gibt noch mehr. Du hast ja gesagt, es gibt mehrere Symptome. Wir haben jetzt über Schweißausbrüche, Schlafstörungen. Da passiert wahrscheinlich noch einiges mehr in den weiblichen Körpern.
Genau, was die meisten Frauen merken, aber nicht unbedingt dem Wechseljahren zuschreiben, sind Veränderungen von Haut und Haaren. Bei den sinkenden Hormonspiegeln haben viele Frauen trockene Haut. Die kann an Elastizität verlieren, Haare können dünner werden und manchmal aber auch gibt es verstärkten Haarwuchs. An Stellen, wo man es jetzt nicht so toll findet, im Gesicht zum Beispiel typisch sind auf einmal irgendwelche vermehrten Barthaarwuchshaare am Kinn, wo dann auch mal so ein langes, sehr unerwünschtes Haar, das auch noch schwarz ist, dabei sein kann. Oder rund um die Brustwarze und dem Warzenvorhof gibt es eigentlich bei fast allen Frauen vermehrten Haarwuchs. Das finden die meisten nicht schön. Man kann die rauszupfen, man kann sie wegwachsen, aber das sind auch ganz typische Erscheinungen. Und wenn man zum Coiffeur geht, dann berichten auch viele, meine Haare sind nicht mehr so schön. In dem Alter kürzen viele Frauen ihre Haare, weil sie eben auch nicht mehr so elastisch, so lockig sind, weil sie mehr dünn werden und dann nicht mehr so, so schön liegen. Das heißt, die Frauen nicht unbedingt wechseln die Frauen ihre Frisur im Alter, weil sie, ich glaube, weil es nicht mehr jung und schön sind mit langen Haaren, sondern weil es einfach das Haar nicht mehr hergibt.
Wenn ich dir dazu höre mit Haaren, Hautveränderung, ja, es klingt, man wird alt. Und als Frau, denke ich, ist man immer rasch stigmatisiert in dieser Schönheitsindustrie, die wir leben. Das haben wir bei der ersten Folge Body Positivity gehabt, dieses Thema auch. Ich weiß einfach, es ist gerade auch ein Trend, dass schon vorgesorgt wird, dass man Supplements nimmt oder schon kleine Eingriffe macht mit Botox, Hyaluron. Und wenn ich das höre, kommt mir das so in den Sinn. Bringt das jetzt eigentlich, wenn ich jetzt schon vorbeugend was nehme? Was denkst du dazu?
Ja, genau. Also der Markt ist hier riesig. Und du sagst schon, wir haben halt diese junge Young Industry, sagt man ja, oder? Wenn du fragst, ob es sich lohnt, vorbeugend zu sein, ja klar, lohnt sich das immer. Also jemand, der nie irgendeine Creme benutzt und immer sich die Haut den Sonnenstrahlen, UV-Strahlen aussetzt, der altert früher. Der wenig trinkt, viel raucht und der viel Stress hat, der altert. Das ist keine Frage, das wissen wir alle. Zum Beispiel, weil du Botox angesprochen hast, das ist ja das Bekannteste. Mit Botox kann man nur behandeln, variable Falten, also die entstehen, wenn wir jetzt zum Beispiel lachen, die Moment, die aber statische Falten, die immer da sind, kann man nicht mehr damit behandeln. Und deswegen wird Botox auch schon relativ früh gespritzt von vielen jungen Frauen, so sicher meistens so um die 30 oder sogar früher, damit erst gar nicht Mimikfalten statisch entstehen können. Und das kann man machen, ist sicher umstritten, aber der Markt ist erstens groß und die Akzeptanz auch immer, immer größer. Und dann gibt es eben aber auch viele neue Methoden mit CO2-Laser, Unterspritzung mit Hyaluron, körpereigenen Substanzen, Mikroneedling und aber auch Substanzen, die anregen, dass das Bindegewebe das eigene sich stärkt und mehr elastisch wird. Und dahin geht eigentlich der Trend, dass man praktisch das eigene Gewebe anregt, straffer zu sein, also nicht mehr diese ganzen künstlichen Substanzen zu benutzen. Ich würde aber empfehlen, das nicht einfach bei der Kosmetik zu machen, sondern es gibt mittlerweile sehr viele dermatologische Praxen, die das anbieten. Und dann hat man eine sehr gute Beratung und Begleitung. Da kann man sicher dann mit gutem Gewissen das machen.
So, jetzt haben wir einen kleinen Ausflug in die Schönheitsindustrie gemacht. Danke dir. Es ist ja nicht nur die Haut, die Haare. Ich glaube, es gibt noch das ganz Bekannte, dass viele Frauen stark an Gewicht zunehmen. Warum ist das so? Ich denke, das hat nichts damit zu tun, dass man sich nicht mehr schön findet und einfach sich gehen lässt. Ich denke, das hat auch Gründe mit Hormonen, nehme ich jetzt mal an.
Genau, also Gewicht, das ist ein Dauerbrenner bei den Frauen und auch bei Männern. Aber bei den Frauen, ich sage immer, jeder Bissen zählt. Das ist auch so der Eindruck, den viele Frauen haben. Egal, sie müssen schon das Stück Schokolade anschauen, haben sie 500 Gramm mehr drauf. Und das liegt daran, dass der Grundumsatz, das ist der Kalorienverbrauch, den wir haben in völliger Ruhe, also beim Schlafen, der sinkt. Das heißt, wir verbrauchen weniger Kalorien in völliger Ruhe als früher, als wir noch 30 waren. Und das führt dazu, dass wenn wir normal weiter essen, einfach Gewicht zunehmen, weil wir gar nicht mehr so viel Kalorien verbrauchen. Und woran liegt das? Gewicht zuzunehmen im Alter ist also komplett normal. Das hat unsere Evolution so eingerichtet. Die normale Gewichtsverlaufskurve bei einem gesunden Menschen, Frau oder Mann, die verläuft eben so, dass man im Alter etwas Fettpolster anlegt. Denn wenn wir noch älter werden und Krankheiten an uns zehren, brauchen wir eine gewisse Reserve. Ich spreche da aber nicht von Übergewicht, das wir brauchen, sondern einfach von ein paar, ein, zwei, drei mehr Kilos. Und Frauen nehmen typischerweise am Gesäß zu, an den Hüften, aber dann auch am Bauch. Und das Bauchfett ist eigentlich das gefährliche Fett. Und zwar, wenn wir da enorm zunehmen, erhöht es dann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ganz klar. Und deswegen sollte man da schon aufpassen und mit gewissen Ernährungstipps, mehr Bewegung und auch dem Bewusstsein, dass wir nicht mehr so viel Kalorien brauchen wie noch vor 10 Jahren, können die meisten Frauen damit ganz gut umgehen. Und natürlich die gesellschaftliche Akzeptanz ist auch ganz wichtig, dass nicht alle denken, hey, die Frau muss immer noch so schlank aussehen wie mit 30, oder? Aber das ist eben ein Thema, was die Gesellschaft von Frauen viel verlangt, hübsch, schlank, sportlich, blond am besten und immer jung auszusehen.
Also eigentlich körperlich eine Totalveränderung. Wie ist es dann jetzt allgemein Intimbereich? Man kennt es ja von der Schwangerschaft nach Geburten, die Hängebrüste, die entstehen, vielleicht auch Geburtsverletzungen und jetzt kommen die Hormone, die wegfallen, Gewichtszunahme, Haarausfall. Wie schaut es dann unten aus?
Genau, was sehr bekannt ist, ist die Scheiden- oder Vulvatrockenheit, aber haben nicht die Frauen in der Peri- oder in der Prämenopause. Das kommt erst sehr viel später, weil ich habe vorhin auch gesagt, zuerst sinkt das Hormon Progesteron und das Östrogen, was für die Scheidentrockenheit zuständig ist, wenn das sinkt und das ist erst sehr viel später. Also ich sage jetzt mal so um die 70, ungefähr bei manchen früher, das ist schon ein Problem für viele Frauen, dass es trocken ist, vielleicht ein bisschen juckt, gereizt ist, brennt und dann natürlich auch nicht mehr so schön beim Geschlechtsverkehr ist, weil eine trockene Scheide reibt und verursacht nachher vielleicht kleine Risse in der Schleimhaut, Blutungen und auch Schmerzen. Und wie immer ist alles sehr individuell, also nicht jede Frau hat Scheidentrockenheit und nicht jede Frau hat es erst mit 70, oder? Also sehr individuell. Jetzt haben wir ja auch sehr viel über die weiblichen Hormone, Östrogene gesprochen, die ja dann irgendwann sinken und die spielen auch eine ganz große Rolle bei der Knochendichte. Ein Mangel kann jetzt das Risiko an Osteoporose erhöhen und deshalb ist Bewegung und Ernährung in dieser Phase außerordentlich wichtig. Das heißt, regelmäßiger Sport trainiert die Muskulatur und so senkt man dann auch das Osteoporose-Risiko. Und bei der Ernährung sollte man auf genügend Kalziumzufuhr achten. Und übrigens, wer keine Milchprodukte verträgt oder möchte, es gibt genügend Lebensmittel mit genügend Kalzium drin. Auch das Vitamin D ist ein ganz wichtiger Faktor für die Bildung von Knochen und hier führt ein Mangel dazu, dass es Osteoporose geben kann. Und ein Mangel von Vitamin D kann auch bei älteren Menschen zu Osteomalazie führen. Das ist eine Knochenweiche. Bei Kindern kennen wir das übrigens als Rachitis. Deswegen geben wir all unseren Babys in den ersten Lebensjahr Vitamin D-Tropfen. Denn unsere Babys in unseren Gefilden bekommen praktisch kein Sonnenlicht auf die Haut. Und dann ist das Risiko für Rachitis enorm erhöht. Denn die Haut oder das Sonnenlicht, das auf die Haut trifft, kann dann körpereigenes Vitamin D produzieren. Und auch wenn wir sagen, wir sind viel an der frischen Luft oder Sonne, wir sind viel am Meer im Sommer, wir tragen ja dann doch immer Lichtschutzfaktor 50+. Und das verhindert dann die Bildung von Vitamin D im eigenen Körper. Deswegen ist generell ein guter Vitamin D-Spiegel nicht nur zur Prophylaxe von Rachitis oder Osteoporose sehr wichtig in allen Lebenslagen. Es gibt übrigens auch eine Zürcher Hüftbruchstudie und da konnte man zeigen, dass 80% der Patientinnen, die eine Fraktur der Hüfte hatten, also Oberschenkel, Hals, nach Sturz, hatten einen Vitamin D-Mangel. Und ich finde, das ist sehr beeindruckend, welche Rolle Vitamin D oder auch Ernährung spielen bei uns, gerade uns Frauen.
Da hast du recht. Ich kenne es ja, ich war ja bei dir in der Praxis und das war ja bei mir das Thema auch, Vitamin D-Mangel. Und ich konnte es fast nicht glauben, weil ich denke mir, ich ernähre mich genug, ich bin draußen am Sonnenlicht. Und du hast mir das genauso erklärt und das macht absolut Sinn.
Also Nicole, wie du merkst, Wechseljahre sind ein ganz schön breites Thema und ich habe das Gefühl, als ich auch nochmal alles zusammengetragen habe für mich im Kopf, so, das hört gar nicht auf. Und ich musste ganz häufig an meine Praxistätigkeit denken, weil es kommen so viele Frauen mit Beschwerden in die Praxis und auch Verunsicherungen, wo ich dann immer wieder denke, hey, das ist vielleicht auch im Rahmen der Wechseljahre. Das heißt nicht, dass sie diese Beschwerden nicht haben, sie sich einbilden. Nein, es ist einfach typisch für die Wechseljahre. Und ich glaube, zu wissen, welche Beschwerden das sind und dass sie typisch in den Wechseljahren sind, das kann sehr erleichtern und auch Ängste nehmen, weil viele Frauen sind verunsichert, wenn sie auf einmal Beschwerden bekommen, die sie vorher gar nicht hatten. Und dann hilft es wirklich gut aufzuklären und das zu erläutern, wieso, weshalb, warum und was man dagegen tun kann. Und eine große Sparte dazu sind depressive Verstimmung, Reizbarkeit, vermehrte Ängstlichkeit und aber auch körperliche und geistige, wirklich totale Erschöpfung teilweise.
Du hast ja gerade erwähnt, diese Erschöpfung, die ist bekannt. Das war jetzt gerade in der Zeitung, war ein Artikel darüber, wie viele Menschen in den Wechseljahren diese Erschöpfung haben und das eigentlich absolut nicht gesehen wird in der Arbeitswelt, dass man nicht fähig ist, die volle Leistung zu erbringen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich den Artikel gelesen habe, aber ich werde den sicher noch verlinken. Ich finde den echt mega spannend und interessant. Aber jetzt hätte ich noch eine Frage an dich, Stefanie. Wenn ich jetzt merke, ich habe diese Symptome, Hitzewallungen, ich habe Veränderungen, Stimmungsschwankungen, ich habe Schlafstörungen und denke, na gut, bin ich schon in den Wechseljahren oder nicht? Kommt zu dir in die Praxis, kann man das so feststellen durch eine Untersuchung oder wie gehst du davor?
Also wenn du jetzt in meine Praxis oder in meine Sprechstunde kommen würdest und sagst, ich fühle mich erschöpft, müde und du bist jetzt ja noch weit weg von den Wechseljahren, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz würde ich erstmal eine Blutentnahme veranlassen, wo die Schilddrüsenwerte bestimmt werden, wo ich gucke, gibt es vielleicht eine Zuckererkrankung, die du noch nicht gesehen hast? Gibt es irgendwie sonst eine Erkrankung im Blut? Hast du einen hohen Blutdruck oder einen sehr niedrigen Blutdruck? Und dann würde ich natürlich die Frau untersuchen und schauen, wie sehen Haut, Haare aus, wie ist der Genitalbereich, wie ist der Blutdruck. Und wenn ich das Gefühl habe, im Gespräch, bei allen Informationen, die Frau mir gibt, wie der Zyklus ist und auch wie die Arbeitsbelastung ist, die familiäre Belastung, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, einen Hormonspiegel zu bestimmen. Aber der Zyklus im Zyklus wechselt der Hormonspiegel ja ständig. Und man muss dann genau wissen, wo befindet sich die Frau im Zyklus jetzt. Und viele Frauen, wo es dann so sehr unregelmäßig wird, wissen das gar nicht. Und ich sage dann immer, mit welcher Konsequenz machen wir das, oder? Also wenn die Symptome relativ eindeutig sind, was hilft es mir dann zu wissen, wie welche Hormone sind? Das kostet erstens Geld und hat danach eine Konsequenz? In der Regel nicht. Und wenn man sich ganz unsicher ist und möchte wissen, weil bin ich jetzt schon drüber weg, bekomme ich meine Regel nochmal, weil ich bin jetzt noch jung und ich möchte wissen, muss ich noch verhüten oder nicht, dann kann man einen Hormonwert oder einen Wert bestimmen, der die sogenannte Eierstockreserve darstellt nachher. Aber den übernehmen meines Wissens nicht die Krankenkasse. Ich würde sowieso sagen, also ich arbeite jetzt als Hausärztin, ich mache gelegentlich solche Abklärungen, aber insgesamt empfehle ich eigentlich den Besuch bei Gynäkologin oder einem Gynäkologen, weil in dieser Phase gibt es ja auch noch die Vorsorge, die empfehlenswert ist. Und dann kann man bei so einem Besuch auch gleich das Thema ansprechen. Und diese Ärzte, die Spezialärzte, machen diese Untersuchung viel häufiger, haben sehr viel Erfahrung und können die Frauen in der Regel auch sehr gut beraten.
Du hast vorhin die körperliche Beschwerde genannt, wo man dann auch zum Arzt geht, weil man da gerne darüber Bescheid wissen möchte. Welche sind dann jetzt konkret in den Wechseljahren, wo man sich dann wirklich Gedanken machen sollte, dass die da dazugehören könnten?
Genau, es gibt ein paar Beschwerden, wo Frauen häufig zu den Hausärzten oder sogar auch Spezialärzten gehen, weil sie ihnen Angst machen. Zum Beispiel Herzrasen, Herzstolpern, das ist typisch in den Wechseljahren und führt manchmal auch zum Kardiologen. Da muss man einfach wissen, klar, wenn das gehäuft vorkommt, sehr komisches Unwohlgefühl ist, sollte man es unbedingt abklären lassen. Aber wenn da nichts rauskommt in der Abklärung, dann sind das ganz normale Wechseljahresbeschwerden, die gehäuft vorkommen. Und wenn man weiß, dass es ein Teil der Beschwerden in den Wechseljahren sein kann, dann macht das nachher auch nicht mehr so viel Angst. Und was ich jetzt auch häufiger noch sehe in der Praxis, sind Frauen, die auf einmal gehäuft kommen mit Blasenentzündung. Hatten das ganze Leben keine Blasenentzündung und jetzt kommen sie mit der anderen Blasenentzündung und fragen sich dann, wieso, oder? Es gibt da verschiedene Gründe. Erstmal habe ich ja vom Hormonmangel oder Rückgang gesprochen. Und wenn die Östrogene dann später zurückgehen, macht sich das auch sehr bemerkbar in der Vulva- und Vagina-Schleimhaut. Die wird dünner, richtig pergamentartig manchmal und dann verschwindet auch die Barriere für Infektionen. Und diese Frauen haben dann häufiger doch mal eine Blasenentzündung. Und zweitens, wenn die Schleimhaut in der Vulva oder auch in der Vagina nachlässt, dünner wird, dann erleben Frauen auch häufig das erste Mal Urinverlust, der unwillkürlich ist. Entweder bei Husten, Lachen, Springen oder Niesen oder sie merken, hey, ich muss aufs WC und schaff's gar nicht mehr oder beim Herunterziehen der Unterhose kommen die ersten Tropfen. Und das ist auch ein klares Zeichen von Hormonmangel meistens. Und im Prinzip tragen diese Frauen dann gehäuft so aus Sicherheitsgründen Slip-Einlagen und wenn die dann nass sind, dann erhöht sich dann das Infektionsrisiko für Blasenentzündungen automatisch. Und wenn diese Frauen zu mir kommen, ist es ganz wichtig, nicht immer wieder gleich das Antibiotikum zu geben, sondern wirklich aufzuklären, wieso, weshalb, dass ich dann vorschlage oder mit ihm bespreche, wie machen wir die Intimpflege in den Wechseljahren und das ist nicht irgendwie ausgiebig waschen, sondern wirklich, welches ist das richtige Waschmittel? Gibt es Cremes, die man verwenden kann, damit wirklich die Haut, Schleimhaut gut gepflegt ist und nicht anfällig ist für Infektionen? Und ein letztes Symptom, was hier, glaube ich, noch erwähnenswert ist, sind Gelenk- und Muskelbeschwerden. Das ist nicht immer gleich Rheuma, sondern das kann ganz normal in den Jahren also in den Wechseljahren auftreten, verstärkt, kann dann später auch wieder verschwinden.
Puh, Menge Stoff, Menge Infos. Man hat fast das Gefühl, der Körper verweigert eigentlich den Dienst in den Wechseljahren.
Ja, tatsächlich, viele Frauen empfinden das so, aber ich würde das gar nicht so bezeichnen, den Dienst verweigern. Es gibt einfach eine Menge Veränderung, eine Umgestaltung des Körpers, an die die Frau und auch dann der Mann sich gewöhnen, anpassen, akzeptieren, und schlussendlich sollte die Gesellschaft diese Veränderung der Frau wirklich akzeptieren und nicht negativ bewerten.
Dieses nicht negativ bewerten finde ich einen wichtigen Aspekt. Es gibt ja momentan, ich glaube in Amerika ist es mittlerweile ein Trend, dass sich gerade prominente Frauen für die Wechseljahre einsetzen und aktiv darüber aufklären. Sei es jetzt die TV-Moderatorin Lisa Orches, die eigentlich auch ein Buch darüber geschrieben hat, um genau offen über diese Thematiken zu sprechen, dass die Menopause wichtig ist, dass sie auch schöne Aspekte hat und die einfach zur Frau dazugehört. Es ist kein Makel, sondern es soll ermutigen, Frauen in der Lebensmitte in einer wichtigen Phase zu begleiten und dies zu sehen.
Genau, und es ist wirklich ganz normal und es gibt viele Möglichkeiten, die Symptome zu lindern und den eigenen Körper in diesem Zeitraum zu unterstützen. Außerdem muss man wissen, dass nicht alle Frauen gleich betroffen sind. Das heißt, man sagt, ungefähr ein Drittel haben wirklich starke Symptome und fühlen sich dadurch in ihrer Lebensqualität wirklich beeinflusst. Ein Drittel haben mäßige bis leichte Symptome und ein Drittel haben minimale bis gar keine Beschwerden. Das heißt, wirklich, wir können positiv auf die Wechseljahre blicken und auch wenn wir zu der ersten Gruppe gehören, wir sind nicht verloren, wir können damit arbeiten und auch damit leben. Und man kann es vielleicht mit der Schwangerschaft vergleichen, die erlebt ja auch jede Frau anders, nicht gleich.
Genau, da kommen wir gerade in den Sinn, sie hat es nämlich so erwähnt, diese Moderatorin, nicht mehr das Wort Wechseljahre zu benutzen, sondern Magic Midlife.
Cool, das finde ich richtig gut, weil im Gegenzug dazu gibt es ja das Wort Midlife Crisis. Ja, genau. Und das ist auch schon wieder so negativ belegt. Dabei ist das auch im Prinzip psychisch ein Riesenumbauprozess, der bei Männern stattfindet und die kann es übrigens auch bei Frauen geben. Aber jede Krise hat auch eine Chance. Mhm. Das heißt, wenn eine Tür zugeht, kann man immer eine andere Tür aufmachen. Ich glaube, wir befinden uns nie in einem gewissen Dead End.
Du hast ja ganz am Anfang erwähnt, dass es eigentlich ein Rückwärtsgang ist, der Pubertät. Pubertät, du hast das Wort erwähnt und da kommt mir gleich ein Wort in den Sinn: Emotionen. Diese Achterbahnfahrten der Gefühle, sind die in den Wechseljahren auch wieder vorhanden?
Ja, die gibt es auch. Und ich glaube, jede Frau, die in dieser Prä-Peri-Postmenopause schon ist, kann davon ein Lied singen. Besonders die sinkenden Hormonspiegel wirken sich nicht nur auf den Körper, nämlich auch auf die Psyche aus. Und zum Beispiel am Beispiel vom Östrogen kann man sagen, das beeinflusst auch den Serotoninspiegel. Serotonin ist sehr umstritten. Oder man hat ja die These, dass Depressionen entstehen, weil der Serotoninspiegel im Gehirn erniedrigt ist. Ich finde, das ist sehr kurz gegriffen, weil an der Entstehung einer Depression gibt es ganz viele Aspekte. Und es ist auch in der Wissenschaft oder in der Medizin mittlerweile wird sehr kontrovers betrachtet. Aber man weiß, wenn Östrogen sinkt, sinkt automatisch auch der Serotoninspiegel, was unserem Glückshormonspiegel entspricht. Und wenn der schwankt, dann kann es zu Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, aber auch depressiven Verstimmungen kommen. Ich will aber hier noch ermutigen, nur weil man mal eine kurze Phase hat, wo man sich nicht gut fühlt, wenn man mal einen Tag hat, wo man nur auf der Couch liegen möchte, nicht gleich Angst bekommen, sondern sagen, ja, mein Körper oder meine Psyche, meine Seele braucht jetzt einfach mal eine Pause, weil gerade die Wechseljahre sind sehr busy und Frauen erlauben sich dann häufig wenig Pausen und dann nimmt sich der Körper automatisch selbst raus. Und wenn ihr dann mal keine Lust habt, morgens gleich um 6 aufzustehen, ja, dann ist es so. Wenn daraus aber eine längere Phase wird, dann meldet euch bei eurem Hausarzt oder Hausärztin oder tut euch zwischendurch mal wieder was Gutes. Das ist sicher sehr empfehlenswert. In dieser Phase werden aber auch viele Frauen mit Veränderungen in ihrem Leben konfrontiert. Also Kinder ziehen aus, Eltern werden vielleicht pflegebedürftig oder sie denken dann über ihren beruflichen Werdegang nach. Oder im Prinzip, Frauen haben vielleicht eine Ausbildung gemacht oder studiert, geheiratet, Kinder bekommen und haben, in unserer Gesellschaft ist das halt immer noch so, häufig, nicht alle, aber auf ihre Karriere, will nicht sagen verzichtet, aber sie haben sich zurückgestellt persönlich. Und wenn jetzt die Kinder dann ausziehen oder aus dem Gröbsten raus sind, dann kommen die Frauen häufig an einen Punkt, wo sie sagen, hey, jetzt möchte ich nochmal was anderes machen. Weil dann kommt so ein bisschen diese Midlife-Crisis der Frau, würde ich sagen, wo sie denken, oh, was habe ich in meinem Leben persönlich erreicht? Klar, Kinder, Ehe, Haus, Garten, vielleicht noch Auto und Schiff, sage ich jetzt mal. Das sind alles gute Dinge, die man erreichen kann. Aber die Selbsterfüllung darf man nie vergessen. Und ich ermutige da alle Frauen. Und wenn es noch so ein kleines Projekt ist, macht es. Seid mutig und zieht es durch. Probiert es. Und wenn es nicht funktioniert, ist nicht schlimm. Dann macht ihr das nächste Projekt.
Das klingt nach einem ziemlichen Umbruch im Leben. Man hat eigentlich alles erreicht, seine Ziele umgesetzt. Eben, du hast gesagt, Kinder, Haus, weiß nicht, Schiff, Atelier, eigenes Modelabel gegründet. Was kommt danach? Wie kann man das positiv erleben?
Auf jeden Fall kann man das positiv erleben. Also es gibt viele Frauen, die die Wechseljahre als eine Zeit erleben, in der sich viel verändert zum Positiven, in der sie sich selbst neu entdecken. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ein Drittel der Frauen ungefähr haben starke Beschwerden mit Lebensqualitätseinschränkungen. Aber der Rest, der hat sehr viele positive Aspekte und auch das eine Drittel mit starken Beschwerden. Ich meine, die haben ja nicht nur Beschwerden, die haben auch positive Emotionen, positive Effekte der Wechseljahre. Und vor allen Dingen jetzt ohne den Fokus auf die Familienplanung oder so gesellschaftliche Erwartung fühlen sich dann viele befreit und setzen dann vor allen Dingen neue Prioritäten. Und aus meiner Sicht ist das wirklich eine Phase des Loslassens und des Neubeginns. Manche Frauen gehen eine neue Partnerschaft ein und hier ist dann nicht mehr der Fokus auf Familie und Kinder gerichtet, sondern rein auf die Partnerschaft und sich selbst. Das klingt jetzt vielleicht egoistisch. Ich finde, das darf's. Aber auch aus meiner Sicht ist die Partnerwahl in dieser Phase ganz anders als zu der Zeit, wo die Frau noch, ich sag jetzt mal so, den sogenannten Fortpflanzungsinstinkt hatte. Also jetzt konzentrieren sich die Frauen mehr auf sich und ihre eigenen Bedürfnisse. Und das ist dann sicher auch der Grund, wieso so viele nochmal neu durchstarten im Beruf oder Frauen, die in den Wechseljahren erst so richtig durchstarten. Also vorher praktisch, wie ich vorhin gesagt habe, eher in der Care-Arbeit waren. Ich will dazu wirklich nochmal alle ermutigen, also alle Frauen ermutigen, denn die Frauen haben viel Potenzial, was unserer Gesellschaft wirklich verloren geht, bedingt aber auch durch die vorwiegende Rolle der Care-Arbeit, die sie häufig haben. Und zum Glück in den nächsten Generationen beobachte ich, dass sich da viel ändert, also nach und nach. Und nicht nur, weil Frauen den Männern mehr zutrauen, sondern auch, weil Männer mehr übernehmen wollen. Ich sehe eigentlich von beiden Geschlechterseiten wirklich ganz Positives aufeinander zugehen und unsere Gesellschaft verändert sich aus meiner Sicht zum Positiven. Das ist nicht in allen Regionen gleich. Das ist von Land zu Land unterschiedlich, aber auch von Region zu Region.
Danke dir. Mutige Worte, hoffnungsvolle Worte. Ich denke, das ist wichtig für diese Lebensphase. Aber ich komme jetzt trotzdem zum Thema Sexualität zurück. Und zwar würde es mich interessieren, wie ist das in den Wechseljahren und die Sexualität?
Also hier gibt es, glaube ich, viele Mythen. Also wenn ich dich jetzt frage, Nicole, hat die Frau in den Wechseljahren weniger Sex oder mehr Sex oder gleich viel Sex? Was denkst du? Was sagt die Gesellschaft?
So, als erster Impuls würde ich jetzt wirklich sagen, dass die Frauen weniger Sex haben. Du hast vorhin auch gesprochen von Trockenheit, dass man nicht mehr feucht wird in der Scheide. Macht da Sex noch Spaß? Oder was soll ich da machen mit meiner Libido? Ich habe eher das Gefühl, dass das nicht mehr so der Fall ist für die Lust und Sexualität.
Also du hast recht, die Frequenz für Geschlechtsverkehr, die nimmt ab. Also im Durchschnitt, wenn man alle Frauen betrachtet, oder? Aber die Masturbationshäufigkeit, die bleibt gleich. Also eine Frau, die vorher schon viel masturbiert hat, die masturbiert in den und nach den Wechseljahren genauso häufig und auch umgekehrt. Und interessant ist auch zu wissen, dass Frauen, die häufiger Geschlechtsverkehr haben, weniger Probleme mit Scheidentrockenheit oder Scheidenatrophie haben. Das ist noch wichtig. Du kannst natürlich jetzt nicht jede Frau sagen, ja, damit du keine Scheidentrockenheit bekommst, musst du zweimal die Woche Sex haben. Das geht nicht. Aber es ist einfach ein Fakt, nice to know, sage ich jetzt mal, dass man eigentlich so eine Prophylaxe betreibt, wenn man mehr Sex hat. Aber eben, die Lust gehört dann auch noch dazu. Und übrigens, es gibt, also apropos Lust, oder? Lust ist ja die Libido. Es gibt überhaupt keinen Zusammenhang zwischen dem Hormonspiegel der Frau, ob er hoch oder tief ist, und der Lust. Das gibt es nicht. Da sind ganz andere Aspekte, die eine Rolle spielen. Also, weil wir wieder, ich habe ja gesagt, wir sprechen immer über den Durchschnitt, oder? Aber die Range ist sehr groß. Manche Frauen haben eben weniger Lust auf Sex, aber andere berichten gerade in dieser Phase, dass sie ein gesteigertes Bedürfnis nach Intimität und auch nach Sex haben. Das ist halt jetzt wieder alles ganz individuell. Und wichtig ist, dass Frauen und ihre Partner offen über ihre Bedürfnisse, aber auch Ängste sprechen. Und der Mann oder auch Partner, Partnerin, wie soll er wissen, was jetzt gerade mich im Kopf beschäftigt, wieso ich mir entweder nicht getraue, Sex zu haben oder wieso ich jetzt gerade weniger Lust habe. Oder es kann sein, ich habe Scheidentrockenheit. Es kann aber auch sein, ich verliere Urin. Das kann dann ja auch beim Sex passieren. Mhm. Oder ich hatte jetzt eine Harnwegsentzündung und alles ist sehr empfindlich. Wenn der Partner das versteht, dann ist das gegenseitige Verständnis viel größer und dann wird das nicht zu einem Problem, sondern dann kann das Paar wirklich individuelle Lösungen finden und dann ist nicht immer so ein unausgesprochener Druck, weil die meisten Männer, nicht alle, die haben eigentlich eine Libido, die relativ konstant ist. Also um abschließend zu der Lust zu sagen, egal, wie häufig wir Lust haben als Frauen in den Wechseljahren, insgesamt kann Sexualität wirklich sehr lustvoll in den Wechseljahren erlebt werden.
Ich nehme jetzt nochmal das Wort Veränderung. Es gehört jetzt einfach zu Wechseljahren dazu. Das heißt, man entdeckt sich wirklich neu, nicht nur körperlich, sondern auch in der Sexualität.
Ja, unbedingt. Jetzt ist auf einmal nicht mehr die Sorge da, dass man ungewollt schwanger wird. Und da erleben viele Frauen wirklich eine neue Freiheit. Und gerade wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, haben Paare wieder mehr Zeit füreinander. Jedenfalls, wenn sie sich nicht verloren haben, bis die Kinder aus dem Haus sind. Und manchmal braucht es aber auch Mut, neue Wege zu gehen, Neues zu entdecken. Wir haben ja über Fetische geredet oder Sextoys. Also da gibt es keine Altersgrenze. Da kann man nochmal sagen, hey, wir gucken uns die Sexualität nochmal an. Was wollen wir noch? Was können wir noch? Und welche Hilfsmittel benutzen wir? Was gibt's auf dem Markt? Also ich kann euch nur ermutigen als Paare, entdeckt euch neu und eure Sexualität, denn sie ist immer im Wandel. Eure Sexualität wird nie so sein, wie als ihr euch kennengelernt habt. Und wenn ihr das verstanden habt, dann könnt ihr wirklich eine qualitativ hochwertige, für euch eigene, schöne Sexualität erleben.
Liebe Stefanie, ich habe jetzt viel von dir gehört, eben über Hormone, Gewichtszunahme, da wiederhole ich mich jetzt wieder. Ich denke einfach als Frau, gibt es da Tipps, Tricks, Medikamente, was kann ich machen, dass mich die Symptome nicht so treffen, kann ich vorbeugend etwas machen, wie gehe ich damit um?
Sehr gerne, also hier sind meine Top-Tipps und da sind nicht die Hormone an erster Stelle, sondern die Ernährung. Esst viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und achtet auf kalziumreiche Lebensmittel. Denn das kann den Körper stärken und das Risiko von Osteoporose vermindern. Dann kommt dazu noch Bewegung, denn regelmäßige Bewegung stärkt die Knochen und hebt auch die Stimmung und fördert einen besseren Schlaf. Weil das wissen wir alle, wenn wir den ganzen Tag mal die Beine auf der Couch hatten, Fernsehen geguckt haben, dann fällt es uns viel schwerer einzuschlafen, als wenn wir den ganzen Tag auf der Piste waren. Mhm. Weil da schlafen wir schon beim Zähneputzen ein. Ja. Und ich habe ja vorhin auch schon mal Pflegeprodukte für den Intimbereich erwähnt. Also es gibt ja auch sehr viel auf dem Markt. Probiert aus Gleitgels, feuchtigkeitsspendende Cremes oder auch hormonfreie Vaginalzäpfchen, die praktisch wie eine Befeuchtung machen. Die können sehr viel bewirken. Kommunikation, Offenheit in der Partnerschaft habe ich erlebt. Das brauche ich jetzt nicht nochmal näher ausführen. Und dann kommen wir jetzt zu den Hormonen. Also wenn die Beschwerden wirklich sehr stark sind und auch lebensqualitätseinschränkend, dann kann eigentlich immer, fast immer, eine individuell angepasste Hormonersatztherapie empfohlen werden und kann auch wirklich sehr helfen, die Symptome zu lindern. Das sollte aber in jedem Fall sehr gut mit dem Gynäkologen oder Gynäkologin angeschaut werden und ich empfehle eine einmal jährliche Anpassung und Evaluierung dieser Hormontherapie. Es ist sicher keine Dauertherapie und Hormone kann man als Tablette zu sich nehmen. Man kann es über die Haut mit Cremes zuführen dem Körper oder über die Vaginal- oder Vulvaschleimhaut. In jedem Fall sollte vorher eine Krebsvorsorge in der gynäkologischen Praxis stattfinden und ich empfehle auch bei oraler, also Einnahme per Tablette, eigentlich einen Hausbesuch, weil gewisse Erkrankungen wie Übergewicht, nicht, also Raucherinnen, die sollten nicht vorliegen und sollte auch keine Leber-, Herz- oder Nierenerkrankung vorliegen, denn das Schlaganfallrisiko mit einer Hormontherapie kann je nach Konstellation der eigenen Gesundheit erhöht sein.
Was ist eigentlich, wenn ich keine Hormone zusätzlich zu mir nehmen möchte? Gibt es da auch Alternativen?
Ja klar, also es gibt viele Frauen, gerade in unserem ländlichen Bereich im Appenzell, sie wollen überhaupt keine Hormone nehmen. Ich finde, das ist auch sehr akzeptabel und nachvollziehbar. Und das sollte jede Frau für sich selbst entscheiden dürfen. Und dann gibt es auch viele Hormonersatzprodukte, die aus dem natürlichen Bereich, oder? Zum Beispiel Phytotherapeutika wie Cimicifuga, das ist ein Phytohormon, was ähnlich wie ein Östrogen funktionieren soll. Aber in Studien gibt es dafür keinen Nachweis. Und dennoch verschreiben wir Ärzte das noch recht gerne und auch Patienten nehmen es gerne mit Erfolg und haben das Gefühl, dass es ihre Symptome deutlich teilweise mindert. Daneben gibt es dann aber auch Yoga, Meditation oder Atemübung, wo viele Frauen berichten, dass es Symptome mindert. Ich erkläre mir das über den Weg der Stressminderung oder weil auch die Schlafstörungen gemindert werden und dann haben die Patienten weniger Beschwerden. Es gibt nicht sehr viele evidence-based, also wissenschaftlich beweisende Studien, die Wirkung dort wirklich hervorheben. Aber ich denke mal, was hilft, hat recht. Und die gesunde Lebensweise mit wirklich Stressreduktion ist immer gut. Und Akupunktur zeigt übrigens ebenfalls eine positive Wirkung. Und sogar Placebos, also sogenannte Medikamente ohne Wirkstoff, verbessern die Symptomatik. Und das ist damit verbunden, dass es einen gewissen psychologischen Effekt der Medikamenteneinnahme hat. Ich kann das kurz erklären. Und zwar an einem Beispiel, was, glaube ich, jedem einleuchtet. Es gab mal eine Studie, ob Kniearthroskopien, also Kniespiegelungen, wirklich einen Effekt haben auf die Knieschmerzen der Patienten. Und dann hat man zwei Gruppen gehabt und hat allen sozusagen, ohne dass sie wussten, das Knie operiert. Und die eine Hälfte, da wurden nur die Schnitte gemacht an der Haut. Und die andere Hälfte, da hat man wirklich die Operation durchgeführt. Und keiner wusste, bin ich jetzt operiert worden oder hat man nur die Schnitte an der Haut gemacht. Was ist das Resultat der Studie gewesen? Auch die nur mit den Schnitten an der Haut hatten eine signifikante Kante, also wirklich eine Schmerzreduktion ihrer Beschwerden. Und das ist praktisch ja auch ein Placebo-Effekt, oder? Und deswegen wirken Medikamente ohne Wirkstoff auch, weil unsere Psyche hat so einen enormen Einfluss auf unsere Gesundheit.
So, wir kommen langsam zum Ende unserer langen Folge, muss ich jetzt gerade sehen.
Ja, wir machen, ist auch wichtig, oder? An der Länge dieser Folge sieht man, wie wichtig das Thema ist in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, viele Frauen werden es begrüßen und auch Männer werden es sicher gut finden, wenn sie mehr wissen über die Wechseljahre, weil dann können sie ihre Frauen viel besser verstehen.
Ja, da gebe ich dir recht. Ist jetzt wirklich ein intensives Thema. Wir machen nicht den Faktencheck. Es passt nicht zu diesem Thema. Wir haben uns entschieden, wir machen einen Mythencheck.
Alles klar, leg los, Nicole.
Na klar, also Wechseljahre beginnen immer exakt mit 50 Jahren.
Nein, die Wechseljahre, Perimenopause, können bereits ab Mitte 40 beginnen oder auch erst mit Anfang 50. Der Zeitpunkt ist sehr individuell und von verschiedenen Faktoren abhängig.
Wechseljahre äußern sich nur durch Hitzewallungen.
Hitzewallungen sind sehr häufig, aber andere Symptome wie Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Scheidentrockenheit, Gewichtszunahme oder Konzentrationsabnahme können ebenso auftreten.
Mit den Wechseljahren verliert jede Frau ihre Libido.
Nein, denn es gibt Frauen, die erleben weiterhin oder sogar verstärkt sexuelles Verlangen. Aber die Libido kann sich verändern.
Jede Frau wird in den Wechseljahren depressiv.
Naja, Stimmungsschwankungen können auftreten. Aber nicht jede Frau entwickelt eine Depression. Und viele Frauen durchlaufen die Wechseljahre psychisch total stabil.
Alle Frauen nehmen in den Wechseljahren zu.
Naja, hormonelle Veränderungen können den Stoffwechsel beeinflussen, das ist richtig. Aber durch die Ernährung, Bewegung und Lebensstil kann das Gewicht gut kontrolliert werden, in den meisten Fällen.
Die Wechseljahre dauern ewig.
Ja, in der Tat kann diese Phase wirklich 10 Jahre dauern. Aber die Wechseljahre sind ja ein Übergang und nach der Menopause stabilisieren sich die Hormonspiegel oft wieder. Und viele Symptome lassen danach.
Hormonersatztherapie führt immer zu schwerwiegenden Nebenwirkungen.
Fakt, die Hormonersatztherapie kann vielen Frauen wirklich helfen, Symptome zu lindern. Aber Risiken und Nutzen müssen immer individuell abgewogen werden, da moderne, neue Methoden oft sicherer sind.
Sobald die Periode ausbleibt, kann eine Frau nicht mehr schwanger werden.
Fakt, die Fruchtbarkeit sinkt stark, aber es besteht immer noch ein kleines Risiko, bis die Menopause abgeschlossen ist. In der Regel 1 Jahr nach der letzten Menstruation.
Wechseljahre führen automatisch zu Osteoporose, Herzkrankheiten und andere Erkrankungen.
Das Risiko für eine Erkrankung steigt durch den Hormonverlust, aber ein gesunder Lebensstil kann viel ausgleichen.
Nach den Wechseljahren fühlt sich keine Frau mehr weiblich.
Also, Weiblichkeit definiert sich nicht nur durch Fruchtbarkeit oder Hormone. Viele Frauen erleben nach den Wechseljahren oder in den Wechseljahren eine neue Lebensphase voller Energie und Selbstbewusstsein. Also, diese Mythen entstehen oft durch mangelnde Aufklärung und kulturelle Tabus. Und es ist wirklich wichtig, sich gut zu informieren und offen über das Thema zu sprechen. Lass mich zum Abschluss noch ein paar prominente Frauen nennen, die offen über ihre Menopause sprechen. Michelle Obama thematisiert in ihrem Podcast ihre Erfahrungen mit Hitzewallen. Selma Hayek spricht über ihre körperlichen Veränderungen, vor allen Dingen ihre Brüste. Und Naomi Campbell berichtet in einer Dokumentation über ihre Erfahrungen und die Herausforderung der Menopause.
Du hast jetzt erwähnt, man soll sich informieren. Ich glaube, der erste Impuls, wenn man sich informiert, man geht ins Internet, schaut, welche Bücher man sich kaufen sollte. Ich habe da jetzt so eine Bücherliste gefunden, nur schon die Titel. Also ich glaube, da gibt es wirklich auch viel Bullshit. Wir haben jetzt die Seite offen, wir lesen mal einige Bücher vor, die zum Thema Wechseljahre sind.
Genau, Wechseljahre, Stressabbau, Woman on Fire, Hormonbalance, Wechseljahre verstehen, Woman in Balance, Wechseljahre, das Upgrade. Dann ganz viele Abnehmbücher.
Ernährungsbücher, Rezepte.
Ja, aber eins ist mir besonders, Hormoncoaching. Dann, hier gibt es noch die Kraft der Wechseljahre. Es gibt sicher sehr gute Bücher darunter, aber wie du schon sagst, auch ein Haufen Mist. Wechseljahre verstehen, Hormone im Lot. Vielleicht schaut ihr euch ein, zwei an und eure Rezension dazu und bestellt vielleicht ein, zwei Bücher. Hier steht auch noch schlank und fit durch die Wechseljahre. Ich finde, ich weiß nicht, wie du siehst, aber diese Bücher häufig suggerieren einfach wieder diese fitte, junge, schlanke Frau. Erste Hilfe für die Wechseljahre, das suggeriert, dass die Wechseljahre eine Krankheit sind. Ich bin immer noch heiß. Es kommt jetzt nur in Wellen. Also, wir gehen auch sehr in die tiefsten Schichten unseres, raus aus dem Hormonkarussell. Die gereizte Frau, mein Kompass durch die Wechseljahre. Also Leute, guckt ganz genau, was ihr lest. Woman on Fire, das hatten wir schon mal erwähnt. Das finde ich ein ganz gutes Buch. Aber es gibt sicher noch das eine oder andere Buch, was gut ist. Ich bin da jetzt nicht 100% up to date. Woman on Fire habe ich selbst gelesen. Ich finde es noch ganz witzig geschrieben. Aber schaut einfach durch und versucht nicht zu allgemein wissenschaftlich zu lesen, weil dann seid ihr schnell in dieser Abnehm-Schönheitsspirale drin.
Gut, ich sag's nochmal, jetzt kommt definitiv der Schluss. Stefanie, herzlichen Dank. Das war mega informativ. Ich habe viel gelernt, obwohl ich noch einige Jahre davon entfernt bin. Aber ich fand es einfach sehr, sehr spannend, weil ich bin auch eine Frau, mich wird es irgendwann auch treffen. Und war jetzt echt eine schöne Vorschau, was auf mich zukommt.
Ja, und eben das Wording ist hier wieder ganz wichtig. Es wird dich nicht treffen, sondern du wirst es erleben. Und du wirst positive Emotionen in der Phase haben, vielleicht auch negative. Aber jetzt bist du gewappnet und Wissen ist Macht, wie immer. Wenn man weiß, was einen erwartet, dann macht das weniger Angst, weniger Unsicherheit und ihr seid vielleicht dann auch etwas besser gewappnet.
So, Stefanie, du bereitest ja meistens die Folgen vor, die Thematiken. Du hast mir schon verschiedene nächsten Themen gezeigt. Ich denke, wir können auch mit euch Zuhörern und Zuhörerinnen das jetzt besprechen und ich denke, es wäre doch schön, wir machen eine Abstimmung, was als nächstes kommen sollte.
Genau. Also, wir möchten natürlich nicht einfach Folgen produzieren, weil wir denken, das ist wichtig und interessant für euch, sondern möchten eigentlich Folgen produzieren, die euch wirklich unter den Nägeln brennen. Und bitte, also mein Vorschlag einfach, stimmt ab per Instagram oder E-Mail, schreibt uns, was ihr wollt und welches Thema ist das Wichtigste für euch von den nächsten drei. Mein erster Vorschlag ist Campsex. Vielleicht könnt ihr euch gar nichts darunter vorstellen, aber dann erst recht vielleicht. Ist das ein Thema für euch? Das zweite ist Sex in der Babypause, Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft. Und dritte ist Affären, Seitensprünge. Hier insbesondere Vertrauen, Toleranz. Schreibt uns, was ihr hören möchtet. Wir gehen auf eure Wünsche ein. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.